Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
In dieser Ausgabe von Kino oder Couch haben wir mit unserem Los Angeles Außenreporter Steven Gätjen über die anstehende Oscar-Verleihung gesprochen und alles, was er im sonnigen Kalifornien so erlebt.
Wir haben außerdem unsere Tipps für die Gewinnerinnen und Gewinner der wichtigsten Kategorien abgegeben und über die neue Netflix-Serie Das Signal diskutiert.
Und wir sprechen über Shogun, eine neue Serie bei Disney Plus, die es unserer Meinung nach ganz locker mit Game of Thrones aufnehmen kann.
Das alles in dieser neuen Folge Kino oder Couch.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Ich melde mich aus dem sonnigen Los Angeles und freue mich sehr, dass ich mit Anja und Timmy jetzt so ein bisschen über die Vor-Oscar-Woche, sag ich mal, diese Vibe und dieses Gefühl der größten Filmpreisveranstaltung der Welt sprechen kann. Die ist ja am Sonntag und alle sind hier schon in der Stadt ein bisschen in Aufruhr und jetzt geht's richtig ab. Aber wie geht's denn euch, Anja und Tim?
Uns geht's gut. Wir vermissen dich natürlich hier in Hamburg im Studio.
Oh, das ist lieb, dass du das sagst. Tim nicht, aber ich weiß, dass du mich vermisst. Das ist schon mal sehr charmant.
Ich bin echt gespannt,
was hier passiert jetzt.
Ich vermisse dich auch sehr, wobei ich dir sagen muss, mein Lieber, wir haben dich mittlerweile auch ersetzt hier. Du bist ja nun jetzt nicht erst seit L.A. unterwegs, sondern schon ein paar Tage vorher und bei den letzten Aufzeichnungen auch dazu geschaltet worden. Und wir haben dich ersetzt durch unseren Podcast-Hund Louis, der uns hier im Studio jetzt begleitet. Und der macht das.
In Anlehnung an Brother Louis von, wie heißt die Band nochmal?
Modern Talking. Aber er hat kein E am Ende, muss ich sagen. Dafür hat er ungefähr deine Haarfarbe. Und?
Ja, hat er auch noch genauso wenig Haare wie ich?
Naja,
also ist ein Nackthund, oder was?
Er verliert gerade ganz viele.
Ah, okay. Gut.
Mal gucken, vielleicht wird er aber ähnlicher.
Lass uns nicht über Haarprobleme sprechen. Lass uns über das sprechen, was hier jetzt gerade sozusagen ansteht. Also es ist ganz spannend. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Wir sind ja mit dem Team angereist und werden jetzt die ganze Zeit jeden Tag drehen, Social Media machen. Dann geht's am Samstag zur großen Probe am roten Teppich und dann ist ja der rote Teppich. Vielleicht nochmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Den roten Teppich kann man komplett auf Join kostenlos sehen. Dann 35 Minuten parallel vor der Verleihung auf ProSieben und dann gibt es einen Kommentar zur Verleihung selber. Den darf ich machen während der Verleihung in den amerikanischen Werbepausen. Das haben wir noch nie vorher gemacht, aber ich finde es total cool, dass wir das mal machen, um mal einzuschätzen, was wie wo passiert. Und jetzt im Vorwege ist schon eine ganze Menge los. Vielleicht als Appetit haben für euch beiden, da war ich auch noch nie. Wir haben diese Woche, gehen wir einmal in den sogenannten Rolex Green Room. Und der Rolex Green Room ist der Raum, im Dolby Theater selber, wo alle Presenter sich sammeln vor dem Gang auf die Bühne. Das finde ich total geil, sich das mal anzugucken, wie das aussieht und wie die das machen. Ich meine, ich möchte gerne mal wissen, wo hat Will Smith sich entschuldigt für seine Backpfeife? Wo hat Warren Beatty vergessen, den richtigen Umschlag mitzunehmen? Also der Raum. Und dann werden wir nochmal heute sehr wahrscheinlich auch in den Governor's Ball Raum gehen. Der ist ja auch im Dolby Theater. Und da findet ja immer das Essen statt für alle, die sozusagen an der Veranstaltung selber mitgearbeitet haben, also die moderiert haben und die gewonnen haben. Und da kocht ja, ich wollte gerade sagen, da kocht Hans Zimmer, das ist natürlich totaler Quatsch, sondern Wolfgang Puck kocht ja seit Jahren. Und da werden wir mal ein bisschen reinschnuppern und mal schauen, was er dieses Jahr serviert und vor allen Dingen, auf wen er da achten muss, weil jemand eine Laktoseallergie hat oder eine Champagnerallergie oder was es da alles gibt.
Oh, ich hoffe, du kannst dann auch einen Blick aufs Catering werfen und uns haarklein berichten, was es ganz genau zu essen gab.
Ja, auf jeden Fall. Also das Spannende ist ja, Anja, weil du es gerade sagst, dass Wolfgang Puck ja auch während, also kurz vor der Veranstaltung, meistens mit seinen Söhnen über den roten Teppich geht und dann haben die so einen riesigen, wie nennt sich das denn, so einen riesigen Servierwagen, wo dann jedes einzelne Gericht nochmal präsentiert wird. Und dann hat er ja auch seine mit Gold überzogenen Schokoladen-Oscars. Und das Geile ist, also ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, der ist ein super netter Mensch. Der lebt nur mittlerweile schon so lange in Amerika, dass die Sprache, die er spricht...
Ja, wollte ich gerade sagen.
Also ich glaube, es gibt keine Sprache. Also es ist eine, ich habe das Gefühl, es ist eine Fantasiesprache.
Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Wie bist du vorbereitet darauf, mit ihm zu sprechen? Und wenn ja, musst du uns danach, ob du ihn wirklich verstehst, weil wenn ich den in Interviews sehe und der losenglischt, denglischt, wie auch immer, und er lebt ja wirklich seit Urzeiten, da man versteht kaum was.
Aber das ist so geil. Timmy, und er fängt immer an und er sagt so, the Tugaro, you know, a pot pie, oder Sergen, a rum steak, and a Pucano, und dann steht er mal und er sagt, ja, und sein Sohn steht meistens hinter ihm und lächelt einen so an, und dann frage ich immer den Sohn, kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, was er da genau gemacht hat? Ah, super. Mit geil.
Aber kannst du sonst noch ein bisschen aus der Stadt erzählen? Ist es schon so trubelig? Spürt man irgendwie das, was in der Luft liegt? Oder ist Los Angeles oder eben auch Hollywood so routiniert da drin, dass da jetzt noch niemand irgendwie durchdreht oder die Nerven blank liegen oder besonders viel Aufregung irgendwie vor Ort ist?
Ja, ich finde das eine spannende Frage, weil das ist natürlich so eine Bubble, in der man dann lebt, ne? Also weil wir sind natürlich total auf die Oscars fixiert, aber ich glaube in der Stadt, ich glaube in Greater Los Angeles leben irgendwie 10,5 Millionen Menschen, in Los Angeles selber glaube ich 3. Ich meine, das ist ja die Stadt mit den meisten Filmstudios und Managements. Ich meine, jeder ist hier Schauspieler oder Drehbuchautorin. Also ich glaube, in meiner Bubble sind alle schon aufgeregt. Wir waren heute Morgen Kaffee holen und sind, sag ich mal, in der Nähe vom Dolby Theater gewesen. Und da ist schon Riesenwerbung, ne? Also Riesenplakatwerbung und sowas. Da geht's auch richtig ab. Also das fängt jetzt an, ne? Und die Woche vor den Oscars ist auch die Woche, in der die ganzen Informationen rausgehen. Also die haben jetzt zweimal so eine Presenterliste rausgebracht, also wer alles auf der Bühne stehen wird und Awards übergibt. Und jetzt geht das Schritt für Schritt weiter. Jetzt haben die ja erzählt, Ryan Gosling performt ja I'm Just Ken auf der Bühne. Billie Eilish wird das machen. Also das geht jetzt richtig los. Und dann kurz vorher füllt sich die Stadt auch. Also das war die letzten Jahre immer so, dass dann auch so Donnerstag, Freitag, Samstag überall irgendwelche Partys sind. Also ich freue mich drauf. Also das ist schon immer bunt.
Ist das denn zu vergleichen? Du warst ja auch gerade beim Super Bowl und hast ja aus Las Vegas da berichtet, wie diese ganze Stadt im Football-Fieber ist und allen diesem Event entgegenfiebern. Ist das zu vergleichen?
Nein. Also ich glaube, dass Football, das ist natürlich ein Sport, viel breiter aufgestellt ist, auch in der Masse, was Fans angeht. Ne? Also ich glaube, dass das schon extrem wichtig ist, auch für eine Stadt wie Los Angeles und auch für die Branche. Auf der anderen Seite ist es schon interessant, und das ist eine gute Frage, dass natürlich der Super Bowl weltweit nochmal eine viel größere, sag ich mal, Anerkennung und Fanbase genießt. Und das ist ja auch, also der Super Bowl ist ja fast eigentlich ein nationaler Feiertag mittlerweile, ja, ja, in Amerika, ne? Also was am Barbecues passiert, was die dann da vorher machen. Aber also die Oscars sind schon cool, ne? Also das ist, ich freue mich da richtig drauf. Und ich finde auch dieses Jahr, auch wenn vielleicht, und wir können ja gleich mal gegenseitig wetten, wer in welcher Kategorie gewinnt, ist es in einigen immer noch spannend. Also es gibt natürlich auch klare Favoriten, aber ich finde trotzdem, dass die Bandbreite an Stars, die in diesem Jahr auch über den roten Teppich hoffentlich geht und sehr wahrscheinlich nicht bei mir stehen bleibt, riesig ist. Ne?
Hast du dir denn was überlegt für dieses Jahr, wie du mehr Leute zu dir, oder hast du noch Unterstützung da, um die Promis zu dir ranzuholen?
Ja, also in diesem Jahr werde ich wieder mit Scott Orlin am Teppich stehen.
Oh,
Scott,
der ist toll.
Ja,
super.
Scott ist super. Und Scott ist ja ein Member der Hollywood Foreign Press Association, der Golden Globes, und der kennt das Business hier seit über 40 Jahren. Ne? Der kennt jeden, und der ist natürlich Gold wert, weil der die Leute einfach nur zu sich schnipst und mit denen spricht. Das war in den letzten Jahren, hatten wir das ja mal gewechselt, weil Timmy und ich hatten da ja auch länger drüber gesprochen, die Golden Globes auch so ein bisschen in schwierige Fahrwasser geraten sind. Wir haben ja dieses Jahr gesehen, dass die Stardichte wieder groß war. Da ist ja auch Helen Höhne, die Präsidentin der Hollywood Foreign Press Association, die hat einen Wahnsinnsjob gemacht, ne? Also da wirklich das Mitgliederfeld aufzubrechen, größer zu machen, die Veranstaltung nahbarer zu machen, auch wenn der Moderator eine Vollkatastrophe war. aber da passiert eine Menge. Nee, genau. Und Scott wird da sein. Dann ist Paul Fischer da, der Social Media mitmachen wird. Aber wir sind ein echt super Team vor Ort. Du, und das ist ja immer, ich glaube, das ist ja für die ZuschauerInnen auch immer ein großer Spaß zwischen Erfolgserlebnis, wer stehen bleibt und wer an mir vorbeigeht, dass die Leute das ja auch genießen und sich immer wieder drüber beeiern.
Ja, aber man fiebert da so mit, finde ich immer. Also man sieht ja schon, wer so kommt, wen ihr im Blick habt. Irgendwie, du berichtest dann noch so ein bisschen atmosphärisch und Scott versucht dann immer, die schon so ranzuangeln und so. Und ich muss auch sagen, ich bin auch oft sauer, wenn die dann erst versprochen haben, stehen zu bleiben und dann gehen sie doch irgendwie zu dem Nachbarteam.
Oh, danke. Anja, danke, das freut mich. Ja, ich bin dann auch stinkig. Ich glaube, da können wir auch vielleicht mal ein Beispiel nennen jetzt. Wir haben ja letzte Woche über Dune gesprochen. Das ist ja der erfolgreichste Kinostart dieses Jahres. Ich meine, wir sind im März gerade. Aber wenn du dir mal die Box-Office-Ergebnisse anguckst, ne? Also der hat, glaube ich, Domestic, also in Amerika, der 70 eingespielt. Und ich glaube, weltweit sind die schon bei über 100. Und das ist halt für mich zeitweise auch ein Rätsel, was diese ganzen Publicists und Managements nicht verstehen, wie wichtig der internationale Filmmarkt einfach ist. Und auch der deutsche. Ne? Also ich verstehe nicht, warum die dann für jeden Pups amerikanischen Sender stehen bleiben, aber dann nicht bei den Kollegen aus Spanien, Frankreich, England und bei uns. Weil das ist ja auch Teil der ganzen Sache. Aber das wird für immer, glaube ich, ein Rätsel bleiben.
Ja, vor allen Dingen ist es ja nicht nur für die Filme oder die Filmfirmen, sondern vor allem auch für die Veranstaltung des Oscars an sich. Ja, also wenn man das hinkriegt, den roten Teppich für ein europäisches Publikum auch interessanter zu machen, indem Moderatoren wie du die Möglichkeit haben, da auch mehr an die Leute ranzukommen, wertet man die Veranstaltung der Oscars ja auch auf. Also ich persönlich finde den roten Teppich häufig viel spannender als die Preisverleihung am Ende. Also weil ich einfach so, ich glaube, Anja, die geht's genauso. Ich auch mit den, was für Klamotten die anhaben und wie wieder, das hat so ein Glamour-Feeling. Ich finde das immer toll, sich einfach da auch so als Zuschauer so treiben zu lassen und einfach so ein bisschen so dabei zu sein und zuzugucken. Und man würde die Veranstaltung, die Gesamtveranstaltung aufwerten, indem man Europa ein bisschen mehr mit einbeziehen würde da.
Ja, vor allen Dingen, wenn du dir mal anguckst, also wir haben ja schon ganz viel über Sandra Hüller gesprochen, das Lehrerzimmer, die Menschen, die, sag ich mal, aus Deutschland da auch wirklich tolle Filme abgeliefert haben und es einfach geschafft haben, Deutschland da auch in Fokus zu bringen. Letztes Jahr alleine mit Im Westen nichts Neues, ne? 4 Oscars eingesagt. Dass denen das nicht aufgeht, ist immer noch ein Rätsel. Aber ich will da jetzt auch gar nicht meckern. Ich werde mich da versuchen, wieder dieses Jahr durchzukämpfen. Und ich verspreche euch, wenn es geht, werde ich Herrn Puck 2 Schokoladen-Oscars mit Gold überzogen klauen für euch.
Oh, das wäre ein Traum. Das wäre richtig schön.
Nur einmal ganz kurz noch zu Wolfgang Puck. Ich finde das so faszinierend, dass der in Deutschland ja immer noch, also viele Leute kennen den gar nicht, ne? Wir reden hier über Hensler, über Melzer, so ein paar internationale, Jamie Oliver und so, das sind so Namen, die in dieser Kochszene so bekannt sind. Der Puck ist in Amerika, wie lange macht er das bei den Oscars? Seit 20 Jahren gefühlt?
Boah,
der ist
ja,
also
bestimmt.
Brutal erfolgreicher Gastronom und Koch dort und hier kennt den kaum jemand, finde ich immer wieder faszinierend.
Aber Steven, sag mal, gibt's sonst noch irgendjemanden, auf den du dich besonders freust oder bei dem oder der du dir selbst ganz fest die Daumen drückst, dass ihr ihn oder sie in ein Gespräch verwickeln könnt?
Ja, also ich würde mich sehr freuen, Lily Gladstone auf jeden Fall zu treffen aus Killers of the Flower Moon, logischerweise Emma Stone, die ja als große Favoritin gilt. Da hätte ich total Bock drauf. Ich finde, Bradley Cooper ist immer wieder...
Achtung, ich würde dir sagen, Finger weg von Bradley Cooper.
Warum?
Also das habe ich gedacht. Ich habe die SAG Awards gesehen bei Netflix. Ja. Die haben das dieses Jahr das erste Mal die Screen Actors Guild Awards, ne? SAG Awards, haben sie live übertragen. Und das war von den Moderatoren auf dem roten Teppich halt alles genau abgesprochen. Da gab es nur diese Netflix-Leute, die da die Interviews gemacht haben. Und Bradley Cooper wurde dann auch zu denen hingeführt und der hat die Moderatorin derartig abgesnobbt. Also indem er sich erst mit einer anderen Schauspielerin unterhielt. Und dann wollte die Moderatorin ihn eigentlich da behalten und mit ihm weitersprechen. Dann hat er sich einfach weggedreht und ist weggegangen. Und sie so, hey, wait.
Ja.
Und sie hat sie da einfach stehen lassen.
Das wird er bei Steven nicht machen.
Also ich danke dir. Ich meine, das Schicksal habe ich jetzt ja nun auch häufig schon erlebt, ne? Wenn sie neben dir stehen und dann sagen, ja, wir kommen gleich und dann gehen sie an dir vorbei und gehen zum nächsten Team. Ich glaube, das ist im Eifer des Gefechts. Ich habe auch ganz häufig das Gefühl, die sind natürlich total ferngesteuert, ne? Also ich möchte mit den Leuten auch nicht so unbedingt tauschen, was den Druck angeht. Und du siehst ja auch, dass in den vergangenen Jahren, und das finde ich auch so schade, dass die wirklich großen Stars, die nominiert sind, gar nicht mehr richtig den Teppich machen. Mhm. Ne, das heißt, die kommen entweder kurz vorher oder die gehen in der Mitte durch und gehen dann zur ABC-Pre-Show und winken dann allen zu und verschwinden. Und das ist schade. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn man sich in die Lage reinversetzt und sich überlegt, wie groß der Druck auch ist, so nach dem Motto, gewinnt er oder gewinnt sie oder nicht, und dann willst du da auch nicht die Frage verdödeln. Also wie gesagt, wir werden es sehen, aber ich würde mich schon freuen, wenn Bradley Cooper stehen bleibt und dann werde ich sagen, ey, Tim hat gesagt, du bist so ein Arsch.
So habe ich das gar nicht gesagt.
Nein, ich weiß.
Ich meinte nicht, dass du das so zu ihm sagst, bitte.
Nee, aber habt ihr das mitgekriegt? Cillian Murphy war, glaube ich, bei Jimmy Fallon oder Jimmy Kimmel in irgendeiner Late-Night-Show. Das war total spannend. Und da haben die einen Interview-Ausschnitt eingespielt von einem englischen Kollegen, der Cillian Murphy interviewt hat. Und da fängt das Interview, das musst du dir mal reinpfeifen, da fängt das Interview an, indem er sagt so, Cillian, ich wollte dir nur sagen, Matt Damon hat über dich gesagt, dass du der schlimmste Partner bist, mit dem man Abendessen gehen kann. Das ist der Einstiegssatz für ein Interview.
So viel dazu.
Also das ist ja völlig absurd, oder?
Ja, damit kriegt man ihn dann nicht so auf seine Seite, ne?
Nee, also der, genau. Und
aber gab es noch eine Begründung?
Gab's nicht. Nee? Oh. Gab's nicht. Also die haben das eingeblendet und dann haben Emily Blunt und Robert Downey Jr. sind lachend vom Sofa gefallen, weil die gesagt haben, Alter, was ist das bitte? Wieso redet der so mit dir, ne? Aus was für einem Grund? Und er konnte da auch gar nichts, also du hast richtig gemerkt, dass Cillian Murphy logischerweise, also nicht pikiert war, aber so persönlich getroffen, das wäre ich auch. Ne? Also
ja, das muss man natürlich, wir können uns nicht auch immer nur über die Stars aufregen, die nicht so gerne Interviews geben oder am roten Teppich dann irgendwie da schnell vorbeigehen. Wir müssen uns ab und zu leider auch über ein paar Kolleginnen und Kollegen aufregen, die wirklich, selten dämliche Fragen stellen. Auch dann auch immer.
Ja, aber auch so schlimm, ne? Also ich war, also der Druck ist ja auch groß und wir haben das ja alle drei schon gemacht, diese 5 Minuten Interview-Slots sind ja auch eine Katastrophe. Da kann sich ja gar kein Gespräch entwickeln und man wird nur zu so einem Fragensteller, der dir so rausballert, weil du so eine bestimmte Anzahl an Sachen hast. Aber ich finde trotzdem, also das hat Anja eben ja auch gesagt, man muss ja also reingehen und das ist ja auch immer die Krux am Teppich. Du brauchst eine Einstiegsfrage, die die Leute dazu animiert, stehen zu bleiben oder sagen, oh, ah, das ist interessant, habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, die Amis machen es immer gleich, habe ich das Gefühl. Es ist immer so, hey, you look awesome, you look great, what are you wearing?
Who are you wearing?
Oder who are you wearing, genau. Das ist doch die Klassikerfrage. Wobei, ein Klassiker auch der US-Kommentatoren war mal, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, das war ein uralter Filmproduzent, der mit einem sehr, sehr jungen Mädchen da vorbeikam und dann haben sie ihn angesprochen, mit ihm gesprochen und dann fragte der Reporter dann so, ja und das ist ihre Tochter, was trägt sie? Ja, und dann guckt sie. Das ist mein.
Aber das ist so ein Fettnäpfchen, darfst du natürlich nicht nehmen.
Aber das muss schon eine Weile her sein, oder?
Ja,
das würde, glaube ich, heute keiner mehr. Da würde man immer eher davon ausgehen, dass es die Freundin ist als die Tochter, oder?
Ja, aber ich finde es ja grundsätzlich schwierig. Und du hast es gerade gesagt, also ich finde es immer wieder bewundernd, mir auch meine amerikanischen Kollegen links und rechts anzugucken. Ich stehe ja meistens zwischen hier Extra und Access Hollywood. Und wenn dann hier so ein Billy Bush neben mir steht, ey, da wird dir Angst und Bange, ne? Also da möchtest du einfach im Boden versinken.
Was macht der so?
Ach, der stellt einfach, der ist so überengagiert. Weißt du, der hat nicht, also der sieht sich ja selber als Superstar, ne? Also der sieht, eigentlich so, müsste er über den roten Teppich laufen. So sieht er sich, ja? Und dementsprechend ist auch seine Attitüde und das ist einfach zeitweise richtig unangenehm, wie der mit denen redet, ne? Und dann reden die auch immer, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen würde, aber er sagt dann so, ja, ey, unsere Kinder gehen ja auch auf den Spielplatz und das ist so cool. Und dann sagt er, ey, und Luck und keine Ahnung.
Und sie sind eigentlich so Buddies und die Trennung.
Ja, aber er ist ja mit jedem Buddy. Aber der ist ja auch eine lange Zeit aufgrund seines tollen Video-Mitschnitts mit dem zukünftigen, sehr wahrscheinlich Präsidenten Amerikas, wurde ja gechust. Ne? Also es hat, die haben den ja, also es gab ja ein Jahr, also es, die Geschichte kennt ihr ja, ne? Diesen Mitschnitt, wo er darüber gelacht hat, als Trump da seine Aussage getätigt hat. Und danach wurde der an den roten Teppichen echt so gedisst und ignoriert, sind sie an ihm vorbeigegangen. Und damals stand ich auch neben ihm und dann ist der ausgeflippt, ne? Hat irgendwie alle bepöbelt, hat sie das Mikro runtergerissen von seinem Smoking und gesagt, das mache ich nicht mehr. Und dann ist er irgendwie so 20 Minuten früher vom roten Teppich gestürmt.
Anja, das war der, der als Trump gesagt hat, wo man Frauen hinfassen soll.
Ja.
Genau,
der wir wiederholen kleine. Das jetzt hier nicht. Aber
auch unabhängig davon. Nee,
genau, das wiederholen wir auch nicht, weil ich glaube, die meisten wissen, was da Schlimmes gesagt wurde. Wollen wir mal schätzen, wer in welcher Kategorie wo gewinnt?
Ja, ja, sehr, sehr gerne.
Wollen wir mal anfangen mit der ganz großen Kategorie Best Picture?
Ja, was ist euer Tipp?
Das war eine der leichtesten Kategorien, finde ich.
Ja, also ich meine, da können wir ja sagen, Holdovers, American Fiction, Zone of Interest, Barbie, Oppenheimer, Poor Things, Past Lives, Anatomy of a Fall, Maestro und Killers of the Flower Moon. Die sind nominiert, die 10 Filme.
Genau.
Euer Tipp?
Der eigentlich bei jeder Veranstaltung, die in den letzten Wochen gelaufen ist, gewonnen hat. Meine Oppenheimer.
Ich glaube auch Oppenheimer.
Ich glaube auch. Ich glaube, da hat kein anderer. Also da, ich sage aber trotzdem, das könnte immer noch die Kategorie sein, in der es einen Upset geben könnte.
Ja, aber wer?
Aber ich glaube,
wer wäre denn das? Also wenn ich die ganze Zeit drauf, American Fiction, never ever. Anatomy of a Fall auch nicht. Vielleicht gibt es die große Überraschung, dass die Academy Barbie auf einmal auswählt, wobei Barbie einfach, ja, toller, erfolgreicher Film ist, zu Recht nominiert, aber es ist ja nicht der beste Film des Jahres.
Nee, also, ja, aber ich hoffe ja so ein bisschen auf The Zone of Interest. Und wie Kate Winslet damals schon bei Extras gesagt hat, ich habe es ja in der Folge schon mal erwähnt, The Holocaust guarantees an Oscar. Und es ist ein wirklich beeindruckender Film.
Ja, ist es auch, hätte auch wirklich ganz viele Preise verdient. Aber da es keine amerikanische Produktion ist und auch nicht, glaube ich, diesen Medienrummel drumherum gibt, wie jetzt um einen Oppenheimer oder auch um ein Poor Things oder Killers of the Flower Moon. Ich bleibe bei Oppenheimer. Ich glaube, dass keiner da eine Chance hat.
Ja, ich glaube auch Oppenheimer. Und wenn, dann wird es irgendein kleiner Film. Dann wird es nicht Barbie. Also ein kleiner Film.
Ja.
Best Actress. Die Königskategorie, also Hüller, Mulligan, Benning, Gladstone und Stone.
Anja?
Soll ich zuerst?
Ja, gerne.
Ich tippe
ja
auf Emma Stone für Poor Things.
Timmy?
Hätte meiner Meinung nach auch verdient. Also da haben einiges verdient, ja. Also ich finde auch, dass Sandra Hüller einen Oscar verdient hätte. Also, und nicht, weil sie nur deutsche Schauspielerin ist, sondern habe ich in einer der letzten Folgen auch gesagt, über das gesamte Jahr so toll war und in diesem Film auch so toll ist. Aber ich würde es eigentlich, Emma Stone, finde ich, hätte es verdient, das Ding zu gewinnen für Poor Things. Ich glaube aber, dass Lily Gladstone gewinnt. Weil ich glaube, das ist eine so ein bisschen politische Image-Entscheidung auch der Academy sein wird und der Mitglieder der Academy. Sie wäre die erste amerikanische Ureinwohnerin, die diesen Oscar gewinnt in der Kategorie, oder überhaupt die erste amerikanische Ureinwohnerin, die einen Oscar gewinnt. Und das ist, glaube ich, so eine Story, die Oscar Academy einfach gerne haben möchte. Und deshalb glaube ich, dass sie gewinnt. Sie spielt auch toll. Also das muss man jetzt auch sagen. Ich finde sie sehr viel besser als Leonardo DiCaprio oder Robert De Niro in Killers of the Flower Moon. Ich finde, sie ist die stärkste von allen da. Aber ich fand Emma Stone noch besser. Aber ich glaube, dass Lily Gladstone trotzdem gewinnt.
Und du, Steven?
Also ich glaube, dass Emma Stone das macht. Aber, und darüber habe ich mir in den letzten Tagen echt Gedanken gemacht, weil Emma Stone alles gewonnen hat, ne? Also ich sag mal, bei Preisen, die sehr amerikanisch sind. Wisst ihr, was ich meine? Also was wie Screen Actors Guild und sowas, das ist ja alles amerikanisch. Und die Oscars sind jetzt ja, sag ich mal, viel breiter und viel internationaler. Deshalb könnte ich mir echt gut vorstellen, da hat Timmy eben was gesagt, was ich auch total zutreffend finde. Sandra Hüller hat, also die hat zwei Filme, die eine große Rolle bei den Oscars spielen, ne? Also Anatomy eines Falls und Zone of Interest. Das, glaube ich, kann man nicht hoch genug einschätzen. Und deshalb könnte ich mir wirklich vorstellen, dass wenn alle Academy-Mitglieder, beziehungsweise alle Schauspielerinnen und Schauspieler sich mal angucken, was die geleistet, dass sie das schaffen könnte.
Ja, schauen wir mal.
Also ich sage Emma Stone oder Sandra Hüller. Ich glaube nicht Lily Gladstone.
Spannend.
Aber du kannst nicht oder sagen, mein Lieber. Du musst dich jetzt schon festlegen.
Okay, dann sag ich Sandra Hüller.
Okay.
Einfach nur mal so.
Ja, also das wäre eine Sensation. Also kann man ja so sagen, das wäre eine Sensation. Aber gut, bei den Damen hier, bis auf vielleicht Annette Bening, die habe ich nicht so richtig verstanden, warum die nominiert. Ich fand den Film auch nicht so besonders toll. Aber
das ist der mit Jodie Foster, ne?
Genau.
Der Niat.
Ja. Ich finde, alle sind großartig und die hätten alle, deshalb ist das, finde ich, eine ganz schwere Kategorie, das zu sagen.
Ja. Bester Schauspieler. Paul Giamatti, Bradley Cooper, Colman Domingo, Cillian Murphy, Jeffrey Wright.
Vielleicht einmal starte ich mal rein. Ich habe jetzt gerade Jeffrey Wright in American Fiction gesehen, weil das Ding bei Amazon Prime läuft. Also für alle, die es noch nicht geguckt haben, guckt euch den Film an. Geiler Film. Habt ihr wirklich sehr genossen. Und ich fand Jeffrey Wright, den ich gar nicht so auf dem Zettel hatte, gebe ich auch offen zu, ist großartig in diesem Film. Wird trotzdem nicht gewinnen, das kann man sagen. Für mich ist das ein Rennen zwischen zwei Leuten. Paul Giamatti in The Holdovers oder Cillian Murphy in Oppenheimer. Und da, wenn ich jetzt mir alle Award-Shows oder Award-Verleihungen der letzten zwei Monate angucke, hat Cillian Murphy alles abgeräumt. Ich glaube, dass er auch hier gewinnen wird.
Sehe ich auch ganz genauso. Auch dieses Duell.
Okay, dann gehe ich da wieder in die andere Richtung. Ich sage Paul Giamatti.
Oh, das gefällt mir, also dass du hier auch, dass die mutigen Entscheidungen triffst.
Genau, die von Herzen
und
kommt
die
Entscheidung.
Und die Herzenstipps ab.
Nee, also ich glaube, Cillian Murphy hat einen riesen Vorteil, dass er so viel gewonnen hat. Ne? Ich glaube, bei Paul Giamatti werden ganz viele Kolleginnen und Kollegen sagen, ey, der hat bisher immer in der zweiten Reihe eine große Rolle gespielt. Ne? Also er hat wirklich viele Filme gemacht, wo er nicht Front and Center war. Er hat auch welche gemacht, wo er Front and Center war. Aber ich glaube, dass die jetzt sagen, Alter, der ist so wichtig gewesen für diese Industrie, der ist jetzt auch, sag ich mal, in einem anderen Alter als Cillian Murphy, der hat den verdient. Ich glaube, dass nur ein Rennen zwischen den beiden ist.
Ich muss auch sagen, ich bin froh, dass ich nicht in dieser Academy sitze. Also ich könnte mich auch einfach immer nicht entscheiden. Man hat einerseits so seine Herzensgeschichten und dann aber die, von denen man denkt, also die müssten auch ob ihrer Leistung das jetzt eigentlich irgendwie kriegen. Und ich ertappe mich selber immer beim Gedanken, dass ich denke, oh Mann, Oppenheimer hat jetzt schon alles abgeräumt. So, da kann bei den Oscars jetzt mal jemand anders ran. Aber das ist natürlich auch totaler Käse. Denn wenn es einfach ein bombastisches Meisterwerk ist, ne, dann verdient es auch alle Preise. Und ich bin da einfach auch immer hin und her gerissen.
Ja, und ich glaube, dass bei Cillian Murphy spielt auch noch mit rein. Ihr habt völlig recht. Er hat alles gewonnen momentan. Und eigentlich würde man denken, ist gut jetzt auch. Aber der Typ ist auch so ein sympathischer Bursche, der so viel auch in der Vergangenheit so viel tolle Sachen gespielt hat und so ein toller
Total.
Schauspieler ist und auch so ein toller Mensch. Das glaube ich auch in der Academy ganz viel sagen, der hat das einfach auch verdient. Und Holdovers einfach auch im Vergleich zu Oppenheimer, so toll dieser Film ist und so toll die Leistung von Paul Giamatti da auch ist, ist halt dagegen kleines Licht.
Ja,
also auch da gebe ich dir absolut recht. Und Cillian Murphy ist ja so ein bisschen die Muse von Christopher Nolan. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt auch eine Rolle spielt. Also, wie gesagt, ich glaube, die beiden, um die geht's. Alle anderen spielen nur eine Nebenrolle.
Genau.
Apropos Nebenrollen, wer ist denn für euch der beste Nebendarsteller?
Oh, ja, also da... Also ich muss dazu sagen, Timmy hat es gerade gesagt, American Fiction und hier ist Sterling K. Brown. Ne? Ich meine, wie lange sieht man den? 10 Minuten, Timmy?
Ja, gefühlt, ja.
Aber diese 10, 12 Minuten haben es so dermaßen in sich. Und ich finde, das ist ja eigentlich das, was einen wirklich tollen Nebendarsteller oder einen Nebendarstellerauftritt ausmacht. Also der hat mich total geflasht, weil ich hätte bisher jetzt immer gesagt, Robert Downey Jr., ohne Frage, ne? Mark Ruffalo. Also ich finde, ehrlich gesagt, wenn du dir die Kategorie anguckst, ist die richtig stark besetzt, ne? Also richtig stark und auch vor allen Dingen breit aufgestellt. Mark Ruffalo, Robert De Niro, Robert Downey Jr., Sterling K. Brown und Ryan Gosling. Aber, also ich sag jetzt mal, Robert Downey.
ist, glaube ich, der, der gewinnen wird. Auch weil er auch in den vorherigen Award-Verleihungen immer vorne dran war. Aber jetzt komme ich mit mal, ich tippe jetzt mal auf jemand anders.
Oh.
Ja, weil das ist jetzt so eine Herzensentscheidung. Als Barbie in die Kinos kam, weiß ich noch, Steven, da hatten wir die liebe Anja noch nicht bei uns hier im Team mit drin. Da haben wir beide darüber gesprochen, wie viel Vorbehalte wir diesem Film und Thema gegenüber eigentlich auch hatten und gesagt, gar nicht so richtig Bock hatten, die zu gucken. Beziehungsweise ich habe damals sogar gesagt, ich glaube, das wird richtiger Schrott, O-Ton. Und Ryan Gosling ist so großartig in diesem Film. Und wir sind aus dem Kino rausgekommen und haben alle durch die Bank gesagt, dafür kriegt er einen Oscar. Weil mit dieser Thematik und dieser Rolle, das auf dieses Level zu heben, das ist einfach so großartig gewesen. Und ich finde, er hat dafür einen Oscar verdient. Ich finde auch Robert Downey Jr. als Oppenheimer, ich finde, der ist gut, aber ich finde, den Rummel ist mir fast ein bisschen überzogen, muss ich sagen.
Ja.
Ich bin für Ryan Gosling, dass er mit Barbie
geht. Boah, das finde ich geil, Timmy. Das finde ich richtig cool. Finde ich gut. Anja, du?
Ich bleib bei Robert Downey Jr. Ja, ich glaube, Oppenheimer wird einfach noch fast jede Kategorie gewinnen, in der Film nominiert ist. Und auch in dieser, aber ich bin großer Robert Downey Jr. Fan, deshalb geht das für mich total in Ordnung.
Gut.
Kommen wir,
schauen wir mal.
Kommen wir zu der besten Nebendarstellerin. Die müssen wir noch machen, bitte.
Ja, genau.
Finde ich auch nicht so richtig leicht, muss ich sagen.
Ja, also die ist, finde ich, ehrlich gesagt, fast die schwierigste, oder?
Ja.
Also wir haben America Ferrera, wir haben Danielle Brooks, wir haben Divine Joy Randolph, Emily Blunt und Jodie Foster. Also ich sage jetzt mal, wie ich nicht glaube, wer es wird. Also ich glaube nicht, dass Emily Blunt einkriegt.
Glaubst du nicht?
Nein,
wäre mein
ich
Tipp
auch
gewesen.
Nee, glaube ich auch nicht.
Nee?
Nee.
Ich glaube auch nicht, dass Jodie Foster anbekommt.
Glaube ich auch nicht.
Ich glaube, dass America Ferrera für Barbie den kriegt.
Ich glaube, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen America Ferrera ist und Divine Joy Randolph in The Holdovers. Und ich glaube und tippe auf Frau Randolph in The Holdovers, weil das vielleicht auch so ein bisschen eine Entscheidung der Academy ist, weil Paul Giamatti ihn nicht bekommt, der Film in einer anderen Kategorie ihn dann bekommt. Und sie hat auch viele Preise jetzt abgeräumt. Also es ist jetzt auch, wäre jetzt keine völlige Überraschung oder Sensation. Ich glaube, dass sie das machen wird.
Also you are thinking around the
always,
the edges.
You know always.
You are so crazy in the street. Aber wie gesagt, wir, und das ist ja das Coole, wir drei Hübschen sprechen ja genau nach den Oscars und dann werden wir es sehen. Glaubt ihr, es wird wieder irgendein Skandal geben?
Gute Frage.
Also weil es wird ja drüber gemunkelt, wird in irgendeiner Art und Weise politisch etwas gesagt? Ne?
Never also ever, glaube ich nicht. Du meinst,
glaubt ihr,
Trump
ist ein Skandal passiert?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich alle da zurückhalten werden. Alles Einzige ist, dass irgendeine Organisation wie Peter oder wie auch immer die Bühne stürmt. Jetzt bei der Fashion Week in Paris haben sie ja von Victoria Beckhams Fashion Show, da wurde der Runway gestürmt von Aktivisten. Da ging es gegen Lederverwendung in der Mode, die da die Show von Victoria Beckham gestürmt haben. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Ich glaube, dass das zu sehr abgesichert ist auch. Und die Stars selber werden sich zurückhalten. Warum auch? Warum sollten sie jetzt irgendwie was machen?
Okay.
Ich könnte mir vorstellen, wenn Ryan Gosling was gewinnt, ne, entweder für besten Song oder bester Nebendarsteller, dass er vielleicht noch so ein paar Sprüche drückt, so ob der Nicht-Nominierung von Greta Gerwig. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Ja, also dass er vielleicht in seiner Laudatio nochmal sehr darauf hinweist, sage ich mal. Aber ob das jetzt, das wäre ja jetzt auch kein Skandal, ne?
Nee.
Wie ist denn deine Einschätzung?
Ich glaube, es passiert was.
Ja.
Ja, ich glaube, irgendwie habe ich das im Gefühl. Ich glaube,
du bist ja auch vor Ort.
Passiert.
Du spürst ja noch ganz andere.
Oder hast du was geplant, Steven? Jetzt sag mal ehrlich, wenn du schon in diesem Raum bist, in diesem Raum, wo die denn vorher und danach sind, und auf einmal kommst du auf die Bühne gestürmt, um einfach mal ein bisschen Oscar zu moderieren.
Oh, stell dir das mal vor, und dann will ich Dwayne The Rock Johnson umtackeln und lauf in so eine Betonwand. Und dann siehst du nur, wie ich so an ihm abpralle.
Episch wäre das. Das wäre, wir würden dich, ich kann dir sagen, wenn du da irgendwie was versuchen solltest, wir würden dich feiern dafür.
Ja?
Ja, ich bin, finde, du bist auch im...
Nimmst du mich denn dann auch zu Hause auf? Weil dann werde ich nie wieder in diesem Business arbeiten können, ne?
Aber den Podcast hast du noch.
Du hast doch uns, genau. Ich meine, was ja, eine Erfolgsgeschichte. Ja, okay, ja, und wie viele Folgen könnten wir füllen damit mit der Nachbetrachtung deines Handelns dann?
Und daraus könnten wir dann auch noch eine Folge machen für Hollywood Crime.
So ist es.
Das Geschäftsmodell steht.
Ey, aber vielleicht kannst du auch schon auf dem roten Teppich anfangen. Wenn die Leute an dir vorbeigehen, kannst du nicht irgendwie mit Sachen nach ihnen werfen. Oder du hast so ein kleines Blasrohr mit Erbsen, wo du sie beschießt dann irgendwie.
Um das wäre geil. Weil das ist auch total unauffällig, so ein Blasrohr mit Erbsen.
Und so. Dann wirst du abgeführt vom roten Teppich dann.
Ich hatte gestern wirklich so im Halbschlaf im Flieger, weißt du, welchen Film ich gestern geguckt habe, weil ich so viele Oscar-Filme geguckt habe, die mich so runtergezogen haben, habe ich Lock abgeguckt mit Sylvester Stallone.
So auch ein Meisterwerk.
Nee, aber weißt du, was mir dann passiert ist, dann bin ich so weggenickt und dann hatte ich einen Albtraum, dass ich in Los Angeles im Gefängnis lande. Das würde ich dann ja mit dem Blasrohr.
Das stimmt.
Das stimmt. Ich glaube, jeder muss noch nicht mal Blasrohr dabei haben. Da muss man, also ein paar Sachen, sei mal kreativ. Dann könnt ihr doch mal da richtig loslegen mit ProSieben.
Okay, dann überrasche ich euch mit einer super Idee.
Toll. Wir haben aber auch noch eine ganz wichtige Kategorie vergessen. Ne? Wir haben beste Regie noch gar nicht unsere Tipps abgegeben.
Christopher Nolan.
Ja, wollen wir das ganz kurz noch machen, weil ich muss nämlich jetzt gleich hier so tun, als wenn ich arbeite.
Was?
Ja, und ich wollte euch noch meine Songs für unsere Playlist geben. Also Best Director ist, glaube ich...
Genau, wir machen es schnell.
Christopher Nolan.
Christopher Nolan, Oppenheimer, glaube ich, zweifelt auch niemand dran, dass der das wird. Dann würde ich gleich irgendwie... jetzt sind wir natürlich sehr gehetzt, aber ich würde gleich rüberhüpfen dann zu unserer tollen Kino- oder Couch-Playlist und würde als erstes, heute bin ich mal ganz frech, einen Song raufpacken, weil ich glaube, dass dieser Song den Oscar gewinnen wird dieses Jahr. Und zwar würde ich von Billie Eilish den Song What I Was Made For aus dem Film Barbie auf unsere Playlist packen.
Okay.
Am Montagmorgen wissen wir mehr. Ich glaube, er ziemlich sicher den Oscar gewinnen wird.
Okay.
Und Steven, du?
Ich packe einen Song jetzt drauf, der keinen Oscar gewonnen hat und auch nicht gewinnen wird, aber von einem Künstler, den ich richtig geil finde, und zwar von Billy Idol, Cradle of Love, aus dem Film The Adventures of Fort Farlane.
Toll.
Okay, The Adventures of Fort Farlane.
Und eigentlich würde ich, also ja, ich weiß nicht, ob ihr den Film noch kennt, ey, das ist so ein absurder Film, aber ich habe zum Beispiel Adam Sandler geliebt, Billy Idol bei Adam Sandler, das war doch der Wedding Singer, ne?
Ja,
der Wedding Singer. Wo die dann am Ende in dem Flugzeug zusammen singen. Also genau, Billy Idol, Cradle of Love. Anja?
Toll, ich habe schon wieder ein Lied von Guardians of the Galaxy, Volume 3. Aber ich glaube...
Vom Awesome Music Mix?
Ja, nee, das war ja der erste Teil. Das war ja Awesome Mix.
Entschuldigung.
Aber ich habe das Gefühl, im Moment ist die Welt ein bisschen verrückt. Ich kriege das so mit von allen Seiten. Und da braucht man einen guten Laune-Song, der einem ein bisschen Power gibt. Und das ist definitiv Dog Days Are Over von Florence and the Machine.
Oh.
Sehr schöne Nummer. Ja, unsere Liste nimmt da langsam Form an. So.
Und dann sag mir noch mal den nächsten Song für dich, Timmy.
Den nächsten. Warte mal.
Ich habe heute auch nur einen.
Du hast nur einen. Ich habe immer mehrere in der Hinterhand. Aber
also soll ich da mal zweimal
aufpacken? Ja, bitte, hau mal raus.
Ich bin echt ganz weit weg. Ich bin gerade in den 80ern jetzt schon wieder. Und zwar von Bob Seger, Shakedown aus Beverly Hills Cop 2.
Alter Schwede, gehst du...
Ja, ich mache jetzt mal so ein bisschen Poprock, weil das ist die Anfangsszene. Und ich liebe die alten Beverly Hills Cop. Also den ersten und den zweiten finde ich geil, den dritten fand ich grausam. Und jetzt kommt ja bald der vierte raus. Und ich dachte, in Anlehnung an den Start hoffentlich einer neuen Karriere-Ära von Eddie Murphy packe ich den darauf.
Okay, dann... hau ich noch mal was raus und das aus einer Serie, die aktuell gerade läuft und die, oder nicht aktuell läuft, das ist Quatsch, die läuft schon eine ganze Weile, aber ich gucke sie gerade zum zweiten Mal, weil ich so sehr auf Staffel 3 warte, die erst im Laufe oder Ende des Jahres bei Disney Plus starten wird. Und zwar ist es The Bear King of the Kitchen. Ich habe in diesem Podcast schon mal darüber gesprochen. eine so geile Serie und ich kann nicht genug davon bekommen, deshalb gucke ich sie nochmal. Und das Geile an der Serie sind nicht nur die tollen Darsteller, die tolle Story, sondern ist auch der Soundtrack, den die für die ganze Serie zusammengepackt haben. Da sind eigentlich nur Hits drin in dem Ding. Also ich finde, da gibt es auch bei Spotify auch eine Playlist, die man sich anhören kann. Ich habe mal einen jetzt von den vielen, vielen Songs, die bei The Bear in dieser Serie drin sind, rausgenommen. I've Been Loving You Too Long von Otis Redding.
Oh.
Ist übrigens mal zum besten Liebeslied aller Zeiten gewählt worden. Und ich finde, da kommt er nah ran, ja.
Verstehe ich, ja.
Cool. So, ihr beiden Hübschen. Ihr habt noch zwei Sachen, über die ihr gerne reden wollt. Und ich muss jetzt leider los. Aber ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche nach den Oscars sprechen. Und ich halte euch auf dem Laufenden, was hier alles passiert.
Unbedingt. Und wir schalten alle ein. Die Lieben da draußen,
bitte schaut zu.
Ja. Wir gucken nicht am Sonntag im Fernsehen.
Genau. Und pass auf dich auf, mein Lieber. Vor Billy Bush und...
Den Knutsch und adios.
Tschüss.
Tschüss.
Jetzt sind wir endlich wieder unter uns.
Endlich wieder unter uns und Steven hetzt durch L.A. Ich glaube, er hat aber auch zu aktuellen Filmtipps jetzt nicht so richtig viel beizutragen gehabt. Ich meine, er hat Lock Up mit Sylvester Stallone geguckt.
Ja, ich glaube, er hat sich auch auf den Flügen irgendwie diverse Kinofilme reingezogen. Aber wir sind ja tatsächlich immer noch mehr im Serienfieber gerade.
Ja, ich muss dir sagen, dass ich momentan finde, dass es kinotechnisch nicht so viel gibt, was mich wirklich umhaut. Also klar, Dune 2, haben wir schon drüber gesprochen, mega Film, toll, toll, toll. The Zone of Interest, toller Film, auch großartig, ist so viel besprochen worden. Ansonsten ist ein bisschen mau gerade im Kino. Ich finde aber auch bei den Streamern oder im TV im Allgemeinen wird man jetzt auch nicht gerade so verwöhnt. Also ich habe mir so viel, das muss man vielleicht auch mal sagen, wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, in diesem Podcast-Format eigentlich nur oder möglichst nur über Sachen zu sprechen, die wir cool finden und die wir Leuten empfehlen. Vielleicht muss man aber auch zwischendurch mal sagen, wie viel Scheiße da draußen ist. Und ich habe mir diesen Film Fear the Night angeguckt bei Amazon. Es ist ein furchtbarer Film. Ich habe mir Ferrari angeguckt, toller Regisseur Michael Mann. Haben wir letzte Woche darüber gesprochen, Tokyo Vice hat er als Serie ja auf den Weg gebracht, wie wir großartig finden. Ich fand Ferrari relativ lame, also nicht schlimm, aber ich muss mich da ganz schön durchqueren. Also wie man sich denken kann an Namen schon, es geht um die Geschichte von Enzo Ferrari und wie er sein Unternehmen auf die Erfolgsspur gebracht hat. Aber es ist auch viel über den Menschen Enzo Ferrari und über sein komisches Beziehungsgeflecht mit Ehefrau und Geliebter und Kindern hier und da. Und also, ja.
Gut gespielt von Adam Driver, ne?
Gut das gespielt. Ist ja gute Leute dabei. Adam Driver, Adam Driver in der Hauptrolle. Penelope Cruz als seine eine Frau dabei. Patrick Dempsey aus Grey's Anatomy spielt einen der Rennfahrer mit ganz grauen Haaren. Sind schon gute Leute dabei, hat auch gute Momente, aber... Kennst du, es ist so ein Film, den guckst du zu Ende und denkst dir danach so, wenn du gefragt wirst, so, ja, wie fandst du ihn jetzt? Ja, so, ja.
Ja, so ging es mir, als ich Signal geschaut habe. Das Signal, um ganz genau zu sein. Das durfte ich vorab schauen. Es ist eine Sci-Fi-Mystery-Serie, die ab Donnerstag, wenn wir auch mit dem Podcast rauskommen, auf Netflix zu sehen ist. Es ist eine deutsche Produktion von und mit Florian David Fitz. Und ich habe ja vorab schon mal versucht, dir zu erklären, worum es geht. Wir dürfen ja auch nicht so viel spoilern, deswegen halte ich es knapp mit der Beschreibung. Es geht um eine Astronautin, die verschwindet, nachdem sie im Weltall ein geheimnisvolles Signal entdeckt hat. Und ihr Ehemann, gespielt von Florian David Fitz, und ihre Tochter stehen danach so unter Beschuss und versuchen irgendwie dem Rätsel um ihr Verschwinden und um das Signal herum auf die Spur zu kommen. Und das ist auch eine Serie, die durchaus ihre spannenden Momente hat, wobei ich die jetzt nie so krass packend fand wie in anderen Filmen. Aber sie nimmt einen nicht richtig an die Hand. Ich hatte das Gefühl, mir wird in dem ganzen Verlauf nicht die Möglichkeit gegeben, selber Theorien aufzustellen, was da wie, wann, warum vielleicht passiert sein könnte und wer da mit wem zusammenhängt. Und auch die Fährten, die da gelegt werden, die zünden nicht so richtig. Trotzdem fand ich es insgesamt irgendwie für eine deutsche Produktion ein total ambitioniertes Projekt. Ich mochte Juna Bennett als Tochter von Florian David Fitz total gerne. Und Katharina Thalbach hat auch einen schönen Moment. Die erinnerte mich in ihrer Rolle als Sidekick an Gene Hackman in Staatsfeind Nummer 1. So, nur um noch einen kleinen hinzugeben, in welche Richtung die Serie dann auch geht. Ja, aber ich war halt indifferent. Also schaut selber rein.
Ich habe sie ja nicht zu Ende geguckt. Du hast sie alle 4 Folgen dir angeguckt. Ich bin dann irgendwann ausgestiegen, weil es mich auch nicht genug gepackt hat. Die Story muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ein Punkt ist, den hast du eben schon angesprochen. Das Ding sieht echt schön aus. Also es sieht wirklich hochwertig international aus. Also da kann man den Produzenten und dem ganzen Team überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Ich finde auch, dass die Darsteller gut sind. Florian David Fitz vor allem gefällt mir echt sehr, sehr gut in der Rolle, die er da spielt als Ehemann dieser Astronautin und Vater von der gemeinsamen Tochter, der versucht, dieses Rätsel ja so ein bisschen zu lösen. Mir war es alles ein bisschen zu verschwurbelt. Ich konnte dem auch nicht so richtig folgen. Ich habe gelesen, dass viele hoffen, dass das Signal so ein bisschen das neue Dark ist. Dark war ja die erste deutsche Netflix-Produktion, die ja wirklich international auch hochgelobt worden ist und die wirklich auch großartig ist. Da kommt das leider nicht ran.
Ich
also,
fürchte, nein.
Man hat ja immer bei diesen deutschen Serien oder Produktionen im Allgemeinen, zumindest mir geht es so, ich gehe immer mit so einer Hoffnung rein. Also so, bitte lass es cool sein, weil man viele von den Leuten auch kennt, die daran beteiligt sind an diesen Produktionen. Und man weiß, wie viel Herzblut und Leidenschaft da drin steckt. Und man drückt mal so ein bisschen, also ich mache das zumindest immer die Daumen, dass einen das so richtig packt und toll ist. Das habe ich in diesem Fall auch getan. Ich kann nicht sagen, dass das schlecht ist, aber es ist auch, wie ich vorher bei Ferrari gesagt habe, das ist so, ja, und dann ist es mir zu lang auch dann ja. Als Serie, deshalb bin ich da ausgestiegen. Schade irgendwie.
Es ist schade. Mir fehlte auch ein bisschen Soundtrack dabei, der so auch einen emotional vielleicht nochmal mitnimmt und auch so ein bisschen durch die Serie leitet. Da wird Musik sehr reduziert eingesetzt, fand ich. Aber was ich noch zugute halten muss, ist die Message. Ganz am Ende. Die Botschaft des Films ist wirklich toll. Da ging mein Herz wieder auf.
Okay, gut, jetzt müssen wir doch bis zum Ende gucken. Dann steige ich da nochmal ein.
Aber zum Glück gibt es ja noch eine andere Serie, die uns beide sehr begeistert.
Genau, und da gibt es zum Zeitpunkt unserer Aufnahme bislang nur 2 Folgen von. Und das wiederum ist so ein Ding, wo ich sage, ich kann es kaum erwarten, dass die dritte Folge jetzt kommt oder dritte und vierte. Ich weiß, glaube ich, die werden immer 2.
Ich glaube, immer im Zweierpack.
Immer Zweierpack werden die bei Disney Plus rausgehauen. Und es ist die Serie Shogun.
Ich bin froh, dass du anfängst, das auszusprechen und ich als Erste das sagen muss. Ich glaube, die heißt Shogun.
Shogun oder Shogun?
Also da kommen wir ja auch noch gleich drauf, aber die ist ja sehr viel im Originalton. Und ich meine, wenn die Japaner den Serientitel sagen, dann sagen die immer das O lange und da ist ja auch so ein O drauf. Aber ich bin natürlich jetzt überhaupt nicht versiert in Japanologie.
Aber vielleicht gibt es eine Zuhörerin oder einen Zuhörer unseres Podcasts, die des Japanischen mächtig ist oder es einfach vielleicht auch so weiß. Wie wird es ausgesprochen richtig? Ich würde es mal als Shogun aussprechen.
Wir wissen ja, wovon wir reden. Das ist ja die Hauptsache.
Genau, vielleicht nochmal für alle, die nicht wissen, wovon wir jetzt genau reden, was in dieser Serie passiert. Shogun ist eine Serie, die beruht auf einem Bestseller, geschrieben von James Clavell. Ich glaube, 1975 erschien, ein richtig fettes Ding, über 1000 Seiten, ganz, ganz tolles Buch. Ist mittlerweile aber, habe ich festgestellt, echt schwierig zu bekommen. Also alle James Clavell Bücher sind nicht so leicht mehr zu beziehen, sondern da muss man dann irgendwie über Antiquariate oder was gibt's so, Momox und Co. irgendwie, da kann man die dann gebraucht bestellen. Kann ich allen nur empfehlen. Das Buch ist ganz, ganz toll. Es gibt auch andere tolle, zum Beispiel Nobelhaus Hongkong hat er auch geschrieben, ist auch verfilmt worden, damals mit einem jungen Pierce Brosnan. Super tolle Serie. Und Shogun ist jetzt verfilmt worden, aber auch schon 1980. Da gab es das schon mal als Serie, damals mit Richard Chamberlain in der Hauptrolle. Ein echter Straßenfeger, wie man damals sagte. Das lief im Fernsehen, Free TV. Und ja, die Straßen waren leer und Deutschland stand still sozusagen, als das lief, weil das so beliebt war, diese Serie. Und jetzt hat man sich wieder rangewagt, das Ding nochmal verfilmt. Es spielt 1600. Es geht um einen englischen Seemann, einen Navigator, also der, ja, nicht der Kapitän auf Schiffen, sondern der bei der Navigation, wie der Titel schon sagt, hilft, der anheuert auf einem holländischen Handelsschiff und mit diesen Holländern zusammen Japan finden will, weil zu dem Zeitpunkt 1600 eigentlich nur die Portugiesen den Zugang zu Japan haben und hatten und mit Japan auch Handel geführt haben und dadurch auch sehr reich geworden sind. Und darauf hatten es viele andere Länder, die Engländer, aber auch die Holländer abgesehen. Und er sticht mit diesem Handelsschiff in See, um Japan erstmal zu finden und dann Handel zu starten. Das Schiff erleidet Schiffsbruch. Er wird angespült oder mit er und Schiff werden angespült an der Küste Japans dann doch. Dort gerät er in Gefangenschaft und wird dann, lernt dann kennen, einen japanischen Fürsten, Toranaga-san heißt er, der sich mit anderen Fürsten zu diesem Zeitpunkt eine Rivalität hat um die Macht in Japan, um den Titel des Shogun. Das möchte er gerne werden, das wollen aber auch andere Fürsten werden. Und diese, am Anfang Freundschaft kann man es gar nicht sagen zwischen dem Engländer und dem Japaner, entwickelt sich immer mehr und der Engländer kommt rein in diesen Machtkampf um den Titel des Shogun. Habe ich das so ganz gut beschrieben?
Absolut, absolut. Ich finde das auch das Spannende mit diesen 5 Clans, sage ich mal, die ja, weil der Regent verstorben ist und dessen Erben noch zu jung sind, ne, erstmal die Macht an sich genommen haben. Und der eine soll ja dann quasi so rausgeschasst werden. Da gibt es quasi ein Impeachment-Verfahren gegen ihn und die anderen wollen ihn eben kicken. Er möchte natürlich nicht gekickt werden. Macht auch einen ganz vernünftigen Eindruck, ne? Dass man so auch eher auf seiner Seite steht. Und diese Voraussetzung ist ja auch so ein bisschen das, weswegen viele sagen, Shogun könnte das neue Game of Thrones sein.
Das wollte ich sagen. Hätte es nicht besser sagen können, Anja. Für mich, und das wird jetzt vielleicht einige Leute hellhörig machen, und es wird bestimmt auch eine ganze Reihe von Leuten geben, die sagen, ihr habt beide ein Rad ab, wie könnt ihr die tolle, wirklich tolle Serie Game of Thrones, die ja mittlerweile auch Kultcharakter hat, mit dieser Serie jetzt vergleichen. Ich glaube aber wirklich, dass Shogun das Zeug dazu hat, das neue Game of Thrones zu sein.
Oder man kann allein sagen, wenn man Game of Thrones mochte, wird man sehr wahrscheinlich auch Shogun toll finden.
Ja. Weil es nicht nur von der Story her natürlich da viele Anleihen und Ähnlichkeiten gibt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der gute R.R. Martin, der die Game of Thrones Bücher geschrieben hat, der wird sich über die Werke von James Clavell durchaus bewusst gewesen sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da viele Sachen, die der in seinen Büchern verarbeitet hat, bei ihm mit reingespielt haben. Shogun als Serie ist aber auch optisch und technisch so brillant und großartig gemacht. Also diese Serie macht eigentlich kaum Fehler. Jedenfalls kann ich das nach 2 Folgen sagen. Also eigentlich macht sie alles richtig. Sieht cool aus, ist tolle Darsteller, viele verschiedene Charaktere, die spannend sind, die da am Ende auch zusammengefügt werden. Einfach toll. Aber sie hat einen Fehler.
Ich finde ja, dass das kein Fehler ist, aber
nein, ich glaube, es ist in dem Sinne ein Fehler, das große Massenpublikum zu erreichen. Ich glaube, dass viele sich daran stören werden, dass ein Großteil dieser Serie nicht synchronisiert ist. Also das ist ja mittlerweile ein richtig kleiner Trend. Wir haben das gesehen bei der Serie Narcos, die bei Netflix läuft, die im Großteil auf Spanisch oder Portugiesisch dann abläuft. Griselda hatten wir vor kurzem drüber gesprochen, auch großer Netflix-Hit, wohl auch Großteil nicht synchronisiert. Letzte Folge haben wir über Tokyo Vice gesprochen, die wir ja auch ganz, ganz toll finden, die Serie. Da war auch ganz viel auf Japanisch und dann nur mit Untertitel. Also man muss viel lesen und man muss hier bei Shogun auch, man muss die Lesebrille rausholen. Also ich wusste das. Und es gibt viel zu lesen. Das ist das. Es gibt viele Dialoge, schnelle Dialoge auch. Also man muss auch schnell lesen. Ich habe bei einem, ich musste anhalten, zurückspulen, weil ich die Untertitel nicht so schnell lesen konnte, wie sie auf einmal schon wieder weg waren. Ich so, oh, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Und ich glaube, dass das viele Zuschauerinnen und Zuschauer abschrecken wird oder den Spaß verderben wird.
Es gab ja im Netz auch schon viele Kommentare dazu, dass einige nach 20 Minuten dann wieder abgeschaltet haben, weil sie das eben nicht mochten oder nicht ertragen konnten, halt mitlesen zu müssen. Ich muss sagen, nach dieser Tokyo Vice-Nummer stecke ich irgendwie voll drin. Und das ist auch was mir...
Im Japanischen?
Ja. Ich bin fast schon wie ein Native Speaker. Nein, das nicht. Aber ich höre total gerne zu. Und ich glaube, der Vorteil auch beim Schnelllesen für uns ist dann, dass die Japaner relativ viele Worte brauchen, um kurze Sätze zu sagen. Und deswegen hat man im Vergleich zu der Masse an der gesprochenen Sprache nicht so viel mitzulesen, auch wenn es natürlich glücklicherweise sehr dialoglastig ist und man halt konzentriert auf den Bildschirm gucken muss. Aber ich bin irgendwie drin, ich empfinde das als eine ganz angenehme Sprache, um die so nebenher laufen zu lassen, da nur so ein bisschen Stimmungsschwingungen mitzukriegen und dann eben die Zeilen bei den Untertiteln da mitzuschneiden. Und ich habe mich da irgendwie total dran gewöhnt. Und ich finde das ehrlich gesagt auch mal total beruhigend, sich wieder auf so eine Serie voll und ganz konzentrieren zu müssen. Du kannst nicht währenddessen ein bisschen Internet-Shopping machen oder noch ein paar Nachrichten beantworten und dann guckst du mal wieder hoch und schaust halt weiter. Du musst halt dranbleiben. Und das ist ja eigentlich auch ein Geschenk, dass man wirklich mal wieder nur eine Sache an einem Bildschirm gleichzeitig macht.
Stimme ich dir komplett zu. Aber die Intention der Produktionsfirma oder der Macher kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil du willst natürlich das Ding, du willst ja Geld verdienen am Ende mit, du willst ja ein großes Publikum erreichen damit. Und das Ding hat richtig viel Kohle gekostet. Also die Produktion, das ist nicht mal eben schnell husch husch gedreht, sondern die haben da richtig viel Geld reingepumpt. Und dann denke ich mir immer so, der willst doch die große Masse haben, du willst doch einen Game of Thrones Effekt vielleicht haben und so groß werden wie das Ding. Wirst du aber nicht mit diesem Kniff oder wie auch immer wir das nennen wollen, weil du zu viele Leute, glaube ich, nicht einsteigen werden.
Da. Aber vielleicht erreichst du damit noch mehr Menschen im asiatischen Raum. Ne? Und das ist natürlich auch ein Riesenmarkt, wenn man es rein kohletechnisch betrachtet.
Ich habe ein Interview dazu gelesen mit einem der Macher von Shogun, der auch gesagt hat, eine Intention, es nicht in europäischen Ländern zu synchronisieren, ist, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer sich ein bisschen wie dieser John Blackthorne, so heißt dieser britische Seemann, der dort strandet und gefangen genommen wird, sich so ein bisschen mehr in seine Rolle reinzuversetzen, weil er kommt nach Japan und er spricht kein Japanisch und ist genauso wie die meisten Zuschauer, zumindest in unseren Gefilden, versteht nicht, was die sprechen, sondern ja, muss sich da irgendwie reinfuchsen und dass man so ein bisschen mehr mit ihm mitfühlen kann in diesen Kniff anwenden, was mich tut. Aber wie gesagt, wenn ich die wirtschaftliche Entscheidung treffen dürfte oder müsste in dem Fall, ich hätte es synchronisiert. Ich glaube, dass man mehr Leute damit erreicht.
Ich finde es ganz toll, dass es so ist und ich habe auch das Gefühl, es werden ja auch sehr viele weise Worte gesagt, das ist ja auch eine Ähnlichkeit mit Game of Thrones, dass die auch nochmal anders zünden. Ja, und ich finde, man gewöhnt sich auch wirklich dran, das mit Untertiteln zu schauen. Ich gucke auch englischsprachige Filme häufig mit englischen Untertiteln. Das ist gutes Sprachtraining und da bringt es eigentlich so ganz raus, wenn man zwischen zwei Sprachen switchen muss quasi, sondern wenn man nur einfach so ein bisschen mitliest, was man so hört, um sicher zu sein, dass man alles versteht. Und ich finde auch, dass Shogun, dass wirklich gut tut, dass diese Atmosphäre so extrem transportiert wird. Das finde ich ganz toll.
Also deshalb von uns der Tipp, Leute, lasst euch da nicht zu schnell von abschrecken, weil ihr unserer Meinung nach wirklich einiges verpasst. Ich bin gespannt auf unsere nächste Folge, weil das ein kleines Oscar-Special sicherlich werden wird. Wir werden am Montag aufnehmen, direkt nach der Oscar-Nacht. Mal sehen, wie Herr Gätchens Stimme dann ist.
Ja, mal sehen, wie unsere ist, wenn wir hier vorher noch die Nacht durchgemacht haben und die Oscar-Verleihung live geguckt haben.
Genau. Also das erwartet euch in der nächsten Folge. Vielleicht hat Steve auch wirklich was Schlimmes angestellt und kann gar nicht zugeschaltet werden. Bis dahin.
Wir freuen uns drauf.
Schaltet wieder ein. Passt auf euch auf. Bis denne. Tschüss.
Dann auf Wiederhören.
Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.